Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer bereits 16. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, sprechen wir heute über Fundraising in Korea. An alle Startups, die wissen wollen, worauf man beim Fundraising in Korea achten muss, für die hat unser heutiger Experte jede Menge Tipps vorbereitet. Fabian, wen haben wir heute zu Gast bei uns im Podcast?
Ja, heute haben wir bei uns im Podcast Jan Schnittger zu Gast. Er ist selbst Startup-Gründer und CEO von Is It Fresh. Is It Fresh ist ein Deep-Tech-Startup aus Deutschland, das bereits kurz nach der Gründung erfolgreich in den asiatischen Markt eingetreten ist. Mit Is It Fresh nimmt sich Jan dem Problem von Food Waste an und sie haben dafür eine intelligente Sensortechnologie für Verpackungen und Produkte entwickelt. In Asien sind sie in Südkorea und in Japan aktiv und Jan pendelt sozusagen, wie er uns erklärt, bereits seit 2013 regelmäßig zwischen Korea und Europa hin und her.
Ja, auch wenn das mit dem Pendeln wahrscheinlich derzeit gerade etwas schwierig ist, ist Jan trotzdem im ständigen Austausch mit seinem koreanischen Team. Ihre Kunden sind B2C-Kunden und wie sie ihr Produkt unter die koreanischen Chapters bringen und wie es um Finanzierungsrunden in Korea steht, verrät uns Jan heute. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jan.
Servus Jan, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Heute sprechen wir über der 101 of Korean VCs. Aber vielleicht kannst du dich ganz am Anfang mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Jan, der CEO und Gründer der Firma Is It Fresh. Wir sind ein Deep-Tech-Unternehmen, das Supply-Chain-Digitalisierung macht. Und wir sind direkt nach Firmengründung in Deutschland 2017, ein paar Monate später, nach Korea expandiert strategisch. Ja, und da businessmäßig sehr aktiv und sehr erfolgreich, würde ich sagen.
Mhm. Super, also gleich ein Global Born Champion, wie man das sagt. Nach eurer Gründung gleich in die weite Welt hinaus. Warum Korea für euch? Was war da so der Hintergrund?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich war persönlich 2013 das erste Mal mit einem Freund in Korea und hatte im Prinzip da so die Chance, so mal für eine Woche oder 10 Tage, weil er dort studiert hat, die koreanische Lebenswirklichkeit zu sehen. Und was halt sehr interessant ist, was das Thema Digitalisierung angeht. Die Koreaner sind im Prinzip, würde ich behaupten, immer so 5 Jahre voraus, alles was so Internet, Mobile, Computing und solche Sachen angeht. Und das hat man relativ stark gemerkt, alles was Smartphones und sowas angeht. Ja, und das war im Prinzip so die Grundlage, dass man so einen Teaser hatte auf Korea. Und als es dann mit meinem Startup so 2015, 2016 losging, war das im Prinzip klar, dass Korea eine höchst interessante Sache sein könnte. Und da gibt es einen ganz einfachen Benchmark, wie man Digitalisierung messen könnte. Wer hat das schnellste Internet? Und da sind die Koreaner mal ganz weit mit vorne. Ja, wir im Prinzip 2017 durch ein Government-Programm, das glücklicherweise zeitgleich lief. Das haben wir sogar schon vor der Gründung quasi beantragt oder zeitgleich gehofft, im Prinzip genommen zu werden. Ja, und so sind wir dann da im August, also 8 Wochen nach Gründung in Deutschland, gestartet.
Wow, das ist, glaube ich, eine ganz ungewöhnliche Geschichte oder Entwicklung, weil normalerweise ist es ja immer so, dass man zuerst mal den Dachraum bearbeitet und dann sich umschaut, geht man Richtung USA oder Richtung Asien. Also finde ich super, dass ihr das von Anfang an gemacht habt. Und wir sprechen ja heute über Korean VCs, also Investoren. Mhm. Und da interessiert es mich natürlich, ob ihr auch einen koreanischen Investor an Bord habt.
Ja, noch nicht, um direkt vorwegzunehmen oder den Disclaimer zu machen, noch keinen koreanischen Investor. Wir haben einen deutschen Investor Wir verhandeln im Prinzip durchgängig seit 3 Jahren, wie man das ne, als Startup immer macht, vor dem Pitch bis nach dem Pitch. Und mit Investoren muss man immer reden. Also das wäre auch mein genereller Advice. Ne? Also Fundraising ist eigentlich eine ongoing Activity. Man hat natürlich passive Phasen und aktive Phasen. Ja, und im Prinzip haben wir das komplette Spiel von Seed-Business-Leuten, die in den Government-Programs am Anfang viel dabei waren, bis zu den großen VCs und CVCs, die aus den Chaebols rauskommen, aus den Konglomeraten. Ja, man trägt die komplette Verhandlungsbasis schon durchgemacht. Und ja, da gibt es auch einige, so 1, 2 Candidates, mit denen wir, denke ich, jetzt auch einbiegen werden, wo das dann passt, wo man schon seit einigen Monaten verhandelt und sagt, okay, jetzt können wir hier für die nächste Runde, für die Series A zusammenkommen.
Okay, jetzt hast du einige interessante Punkte eben angesprochen, dass ihr halt auch mit koreanischen VCs schon verhandelt habt und schon einige Runden diskutiert habt. Wo erkennst du denn den Unterschied zwischen koreanischen VCs oder auch den vielleicht großen CVCs, also von den Chaebols, mit europäischen oder amerikanischen VCs? Also sind die anders von der Mentalität her? Wie bewerten sie ein Startup? Sind die Valuations höher, niedriger? Vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben.
Ja, sehr gerne. Also ich würde behaupten, dass der Anteil von kleineren Investoren schon ziemlich groß ist. Ob das jetzt absolut mehr oder weniger ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es werden, wenn man sich anguckt, wie viele koreanische Startups oder wie die gefundet sind, ist es schon so, dass es sehr, sehr viele Firmen gibt und die dann irgendwo so mit, weiß ich nicht, kleinen Seed-Investments starten, 50.000 oder sowas und die Valuations dann auch nicht sehr hoch gehen, also ein paar hunderttausend oder sogar weniger. Das ist relativ krass, wo das anfängt, wo man vielleicht hier so im europäischen Raum, wenn es Richtung Tech geht, ein Tacken höher angesiedelt sein würde. Auf der anderen Seite hat man auch große, dann halt die institutionellen VCs, die dann dazukommen. Auch die Ticket-Sizes können da ohne Probleme 10 Millionen erreichen. Das ist überhaupt kein Problem. Die CVCs sind halt sehr speziell. Die sind vom Geld, gerade wenn das so ein Off-Balance-Sheet-Ding ist, schon in der Lage, im Prinzip sehr viel darzustellen. Mit dem muss man sich halt sehr genau darüber im Klaren sein, mit wem man sich da einlässt, wie die koreanische Wirtschaftsstruktur ist. Das wissen eure Hörer wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon.
Hoffentlich.
Ja, dass die Chaebols da natürlich richtig, richtig krasse Anteile an der Wirtschaft haben, viel krasser als jetzt in Österreich, Einzelunternehmen. Und wenn man da mit einem sozusagen sich da ins Bett legt und deren strategische Geld nimmt, kann das natürlich potenziell immer ein Problem sein, wenn man mit der anderen Seite verhandeln möchte. Das muss jedes Unternehmen sozusagen alleine strategisch überlegen und die haben halt auch ein anderes Interesse und das ist häufig ganz stark Tech-getrieben, also Valuation gerade am Anfang und Ticket Sizes mit ein paar Millionen reinzugehen, das ist überhaupt kein Problem und auch wesentlich interessanter für die zu sagen, hier, wir wollen was aufbauen und wie gesagt, die Implikationen sind andere. Tickets ist im Prinzip, geht durchgängig von dem, was man in Europa kennt oder sind auch viele in den USA unterwegs. Das fängt, würde ich sagen, tendenziell eher kleiner an und es geht aber nach oben raus ins Gleiche.
Und von den Verhandlungen mit euch, wie steht es da um die Mentalitätsunterschiede? Ich glaube, das wäre auch für unsere Startups spannend. Ist dir da was aufgefallen? Koreaner sind ja auch sehr gute Verhandler, nicht? Ist da irgendwas, was dir da ein bisschen herauskristallisiert hat von deiner Erfahrung raus?
Ja, würde ich schon ein paar Punkte nennen. Also das Wichtigste in der Verhandlung ist allgemein mit koreanischen Firmen oder gerade mit den Konglomeraten, die sind sehr reportgetrieben, also sehr detailgetrieben. Wenn man in Deutschland einen 80-Seiten-Deck irgendwo einreicht, dann wird sagen, oh Gott, gib mir deine Exact Summary und nur wenn wir in der Due Diligence sind, irgendwelche Details, da habe ich keine Zeit für irgendwie. Ne? Liebes Startup, mach das mal möglichst kurz und bei den Koreanern ist das halt eigentlich umgekehrt. Klar, wenn man jetzt irgendwie nur Pitch macht, dann ist das natürlich alles wie in Deutschland oder Europa oder in Österreich. Aber danach ist im Prinzip so, was die Density an Informationen angeht, das ist limitless. Also die haben kein Problem, wenn du da ein 100-Seiten-Ding einreichst und die höchst detailliert im Detail Marktanalysen drumherum einfordern und du als Firma sozusagen das dann alles lieferst und man würde sich vielleicht in Europa eher wundern, okay, liest das einer noch? Also wirklich jetzt drumherum und die lesen das. Also das muss man ganz klar sagen. Die sind sehr driven. Da gibt es kein Limit. Und das hat halt damit zu tun, dass die halt in dieser Reporting-Struktur, gerade auch wenn es jetzt ein Fund ist, der dann mit einem großer LP-Beispiel einer der Chatbots ist, die müssen da schon super exakt reporten. Also so der Freiraum, den die haben, der ist da schon begrenzt und das ist so eine Mischung, also aus deren, sag mal, normalen Corporate Culture, wie man arbeitet, die sehr reportgetrieben ist. Also weekly, biweekly wird da richtig im Detail reported. Und das merkt man auch bei den Investoren, wenn es dann jetzt zu den Großen geht. Bei den Business Angels und den Seed-Sachen würde ich sagen, fällt das weniger weg, ist das weniger krass, diese Detaillastigkeit, die einem vielleicht auffällt. Und ansonsten sind die Verhandlungen durchaus auch ähnlich. Und ja, die Koreaner neigen halt immer, wenn die was wollen, ne, Pali-Pali-Culture, dann wird das sofort, muss das sofort gemacht werden. Mhm. Da gibt es keine Patience, das kann dann sofort, warum geht das hier nicht schneller? Das fällt einem auch auf. Also wir sind, würde ich sagen, haben wir in Europa oder in Österreich vielleicht mehr so einen smootheren, das ist alles mehr locker getaktet und da ist das halt schon relativ straff durchgezogen.
Mhm. Jetzt hast du wirklich uns einen guten Überblick gegeben, was mich auch immer wieder verwundert oder wo ich echt mit positiven Einstellungen darauf hinschaue, ist die koreanische Regierung. Denn ich glaube, Koreaner oder koreanische Startups tun sich sehr schwer zu internationalisieren und die koreanische Regierung möchte das natürlich forcieren und auch was Investments angeht, da ist die Regierung wirklich stark dahinter und es gibt auch viele Unterstützungen für VCs und vielleicht kannst du da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du warst ja auch bei dem K-Startup, das ist auch ein Regierungsprogramm, was die koreanische Regierung, wie sie Startups unterstützt und vielleicht auch VCs treibt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die koreanische Regierung hat vor ein paar Jahren angefangen, das sehr aktiv zu forcieren, so ein K-Valley zu machen und mit solchen Programmen wie K-Startup Grand Challenge, das ist eines der größeren von NYPA und vom Ministry of SMEs gefundeten Institutionen, die ich im Übrigen auch sehr empfehlen kann, um zu starten, neben Programmen wie eurem natürlich. Und ja, die Regierung macht ein paar Tricks, die viele Regierungen machen, wenn die Startups anlocken wollen. Das eine ist, so eine Art Matching von Funds für koreanische Startups. Das heißt, wenn Investments gemacht werden, die domestic sind, die auch quasi dann koreanische Firmen sind und nicht ausländisch, also jetzt nicht österreichische Firmen, dann dann sozusagen matchen die das Investment von dem oder können so eine Art sozusagen das Investment von dem privaten Geldgeber matchen. Und das ist dominiert auch, muss man sagen, die von der Struktur her relativ stark. Es verteilt sich natürlich in den Ticket Sizes, also die ganz großen, die klassischen VCs, sind natürlich nicht darauf angewiesen, weil die Funds und deren LPs da wieder nicht das Gleiche sind. Aber ich würde behaupten, dass von dem Gesamtmarkt, wenn man sich die Statistik anguckt, so gerade im Seed-Bereich, die Early-Stage-Sachen, das ist schon ein ganz, ganz signifikanter Anteil. Und die koreanischen Startups, man kann am Anfang fast sagen, die leben ziemlich stark von Government Fundings. Es gibt einen relativ großen Anteil, würde ich behaupten, an Firmen, die das fast schon als Business Model haben, von koreanischen Fundings zu leben. Also im Sinne von Programmen, die helfen den SMEs oder die haben dann schöne Titel natürlich, da im Prinzip ja ihr Business auf die Beine zu setzen. Weil die Koreaner schon erkannt haben, die müssen Technologie oder diesen Innovationsgrad reinbringen. Die Chatbots sind natürlich sehr siloed in dem, was sie tun und versuchen schon, das haben die auch erkannt, dass die eine externe Innovation brauchen und sozusagen das Startup-driven ist und man versucht dann nach US-Vorbild das natürlich zu machen. Und das scattert sich so ein bisschen auf, also am unteren Ende viele kleine Firmen, die vielleicht in Europa das nicht so betreiben würden und die dementsprechend auch verdammt große Probleme haben, dann zu sagen, ich gehe jetzt in die USA und ich gehe jetzt mit einem großen VC und mache da weiter. Also das ist ganz interessant, wie da so die Unterschiede sind und klar auch die Exit-Szenarien, ne, die sich da resultieren. Das unterscheidet sich Korea auch nochmal relativ stark vom Rest der Welt.
Ja. Ja, definitiv. Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten im Sinne von, welche Investment-Player muss man unbedingt kennen in Korea? Gibt's da die klassischen, wie zum Beispiel in den USA oder in Europa, wo man sagt, okay, das sind die Besten oder die Größten? Genau.
Ja, also ich würde mir erstmal analysieren, wenn ich jetzt eine Firma habe oder noch eine Firma hätte, würde ich mir überlegen, okay, wo ist potenzieller Overlap, der jetzt gerade bei diesen Prime-Playern, also den Chatbots dahinter steckt. Da gibt es von Samsung, LG natürlich sozusagen die entsprechenden Outlets, also an den die Venture-Arme, die gar nicht mal unbedingt auch immer super strategisch sein müssen. Zum Beispiel Samsung Next hat ein relativ bekannter VC, die sind auch in Europa. Ist auch vielleicht für die europäischen Zuhörer sehr interessant, weil man im Prinzip beides hat. Also sie sind global vertreten und haben im Prinzip so diesen Early-Stage-Bereich, also Series A, Seed, vielleicht so eine kleine Series B machen die noch. Also mit ein paar Millionen können die reingehen. Und dann gibt es natürlich noch so ein Samsung Catalyst und die ganz großen Investments, die gerade in den USA machen, die sind schon sehr interessant, die würde ich mir angucken. Die sind auch ziemlich auf Zack, die Jungs, so. Also wie man an die drankommt, ist immer noch eine andere Frage, ne? Die Prime-Player sind sehr überlaufen. Und dann gibt es natürlich von den anderen Chatbots und von anderen Großkonzernen auch einige sehr bekannte, würde ich sagen, VC-Arme und dann halt also auch sowas wie Softbank Ventures in Korea, die sind ziemlich groß, große Tickets, wo muss man wieder zu sagen, also jetzt nicht einfach im Seed-Investment, Early-Stage mit ein paar hunderttausend, das wäre jetzt nicht so spannend. Ja, also es gibt da schon auch von den paar großen Namen, die man so kennt, die man auf dem Agenda haben sollte und die, glaube, die schwierige Frage ist, wie man mit manchen von denen eher ins Gespräch kommt. Also gefunden sind die schnell, aber ein Meeting mit denen zu bekommen, ist dann nicht so leicht.
Okay, muss man wahrscheinlich Ausdauer haben, wie man sie eh so oft braucht in Korea und immer wieder mal anklopfen und vielleicht nicht sofort aufgeben, aber auch immer höflich bleiben. Ich glaube, das ist definitiv ein guter Tipp, den wir an dieser Stelle geben können.
Ja, und Jan, was mich noch interessieren würde, weil ich das aus meiner Zeit aus China natürlich genau beobachtet habe, wie schaut's aus mit so Angel Investors oder Privatinvestoren? Gibt's da auch eine unterschiedliche Mentalität? Ich sage jetzt nur das Beispiel China, nicht? Das ist dann mehr so wie ein kurzfristiger Kredit, teilweise wie das angesehen wird von den chinesischen Privatinvestoren, wo wir dann immer sagen, bitte seid da vorsichtig, mit wem ihr euch ins Bett legt. Hast du da auch Gespräche geführt, beziehungsweise hast du da auch ein paar Erfahrungen, die du teilen kannst mit uns?
Ja, also ich würde sagen, bestimmt 50% der Gespräche waren gerade so Investoren aus der Richtung, also gerade am Anfang jetzt, das letzte Jahr oder zwei ist das abgeflacht, was das angeht. Dann, ich glaube, eigentlich gar keine mehr. Aber gerade am Anfang hatten wir relativ viel PR durch dieses Programm und was auch gewonnen haben. Und dann kamen viele kleinere Investoren auf uns zu. Und am Anfang ist ja immer nicht so ganz klar, so Ticket Size und wer steht dahinter. Also ich würde da, was du gerade aus China gesagt hast, schon tendenziell, glaube ich, unterstützen. Also Vorsicht. Zeiträume und Valuations, die haben, sind schon, die Erwartungen sind schon relativ hoch. Ich würde mir da schon sehr genau überlegen, mit wem ich da was mache. Aber die haben halt eine leicht andere Mentalität, die koreanischen Startups, wie die an den Tag gehen und auch, weil diese Idee sozusagen, dass das großen, mit großen Investoren dann Follow-up zu machen, zu internationalisieren, andere Märkte ranzugehen, Series B, C, D zu machen, das passt dann vielleicht nicht so 100%. Und da sollte man schon sich sehr genau überlegen, mit wem man da, von wem man da einen Check annimmt, ja. Und viele sehen das auch, gerade wenn das aus der Richtung von Programmen kommt und wo dann so ein bisschen das Interesse, ich glaube, wir nannten es immer Mixing Blood, besteht, dann wollen die dann so ein bisschen im Prinzip involviert sein, wollen wahrscheinlich auch einen Say haben, also wir haben das Geld nie angenommen, weil wir ein bisschen vorsichtig waren. Aber ja, das fühlt sich schon so an, als wenn das in diese Richtung gehen würde. Also es ist halt kein professioneller Investor vielleicht in der Sekunde dann, sondern man hat da noch andere Strings attached.
Okay. Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, ab wann sollte man sich denn koreanische Investoren an Bord holen und ab wann ist es sinnvoll? Also würdest du das jetzt vielleicht anders machen, wie ihr es gemacht habt mit eurem Startup? Wenn du nochmal die Chance hättest oder würdest du strategische Investoren an Bord holen?
Also von der Strategie her würde ich es würde ich den Punkt ganz anders setzen. Ich würde halt schauen, mit dem, wie ich auftrete oder mit Programmen, denen ich teilnehme, wie kann ich PR erzeugen, dass ich sozusagen auf dem koreanischen Radar auftauche von den Firmen, von einem Naver, im Prinzip dem ganzen digitalen Ecosystem, das halt nicht wie das europäisch-amerikanische funktioniert, sodass dann im Prinzip die Leute zu mir kommen. Also im Prinzip der passive Zustrom durch andere Aktivitäten, dass Leute halt dich kennenlernen würde, macht es aus meiner Sicht am einfachsten, und das haben wir gemacht und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Das ist schwieriger zu planen, zu sagen, wir hatten einmal, glaube ich, das war ein koreanischer Abgeordneter, hat einen Artikel in ET News gelesen und das dann irgendwie getwittert oder auf Facebook nochmal was gepostet und dann oder auf Naver, ich weiß es gar nicht mehr, aber danach klingelte tagelang das Telefon so irgendwie. Und das ist natürlich dann super und da sind auch zig Investoren bei. Also im Prinzip so, dass dieses Traction-Building, wer bist du eigentlich als europäische Firma, das kann man auch, denke ich, sehr gut nutzen. Die Europäer haben einen hohen Stellenwert in Korea, das ist eine europäische Qualität, das ist sehr gern gesehen. Und wenn man das ja geschickt spielt, dann kommen die sozusagen von selber zu einem. Gerade die großen oder die strategischen Funds, die sehen einen dann schon und kommen auf einen zu und machen ihre Hausaufgaben und checken das im Hintergrund. Also die sind sehr diligent. Und wenn man sozusagen das gemacht hat, was halt auch den Vorteil hat, dass man im Prinzip sein Business nicht stoppt. Ne? Also ich bin nicht explizit auf Fundraising-Suche, sondern ich mache mein Business und versuche halt Traction aufzubauen und mit Artikeln oder sonstigen PR-Measures sozusagen. Dann habe ich auch den Reach zu solchen Investoren, die dann automatisch auf mich zukommen. Also so war das zumindest bei uns.
Okay, können wir vielleicht einen kleinen Exkurs machen. In der Folge 10 von dieser Serie sprechen wir mit einem österreichischen Startup, das die Gunst eines koreanischen K-Pop-Stars hatte und dann auch überrannt wurde, also riesen PR so quasi bekommen hat, weil ein K-Pop-Star sie namentlich erwähnt hat. Mhm. Und es ging dann so weit, dass auch die Server gecrashed sind, weil so viele Fans gleichzeitig die App runtergeladen haben. Also ja, so kann man auch gute PR machen und bekommt sicher auch das Standing oder die Visibility von Investoren. Ist ganz, ganz spannend, ja, wie man da zu guter PR kommt. Also vielleicht dann an Programmen teilnehmen, wie du eben gesagt hast. Ja, auch wir sehen mit unseren Programmen immer, dass koreanische Investoren wirklich sehr gerne nach Europa schauen, aber sie halt oft das Problem haben, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Mhm. Also sie kennen vielleicht zu wenige Co-Investoren, kennen den europäischen Markt zu wenig. Er ist ja auch sehr fragmentiert mit den einzelnen Ländern. Und da versuchen wir auch immer, sie zu unterstützen, an der Hand zu nehmen. Hm. Aber ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man das jetzt systematisch machen will. Es ist halt eher auf individueller Basis. Aber ja, es ist schon sehr erstaunlich. Und ich glaube, vielen ist es auch gar nicht so bewusst, was in Korea sich eigentlich abspielt und wie viel Geld auch vorhanden ist, wie groß die Ticketsize sind. Also wir machen immer die Erfahrung, dass Korea eher ein Markt ist, den man nicht so gut kennt bei uns. Und also ich glaube, wenn man raisen will und wenn Korea da auf der Agenda steht, ist es gar nicht so schlecht.
Kann ich nur bestätigen, ja.
Ja, ganz genau. Ja, auf was muss man denn ganz besonders achten, wenn man in Korea raisen möchte? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das darf man auf gar keinen Fall machen oder das sollte man unbedingt beachten?
Ja, also der erste Punkt, den ich da generell sagen würde, sucht euch jemanden Vollzeit, der für euch in Korea vertritt, der Koreanisch spricht. Also wenn man nicht Koreanisch spricht, auch wenn natürlich die Großen alle natürlich Englisch sprechen, muss man schon sagen, dass Koreanisch dominiert da in vielen Verhandlungen dann schon. Und dann ist das immer sehr, sehr, sehr hilfreich. Und ich würde sagen, fast schon ein Must. Oder wenn man es schnell abgewickelt haben will, dass man jemanden hat, der Koreanisch nicht nur als Übersetzer kann, sondern der das koreanische Business-Mindset versteht. Also der Cultural Bridge Builder, also jemand, den ihr vor Ort habt, den ihr auf mich 100% verlassen könnt, der im Prinzip, ich nenne das immer für unsere Kunden den Handholder. Und das Gleiche gilt auch für einen VC. Also in Korea ist das durchaus normal. Da ruft dann der Kunde oder auch ein VC an und dann will er jetzt gleich eine Antwort haben. Und dann will er jetzt nicht Stunden hingehalten werden. Und das im besten halt auch auf Koreanisch abwickeln zu können. Also das hilft extrem, würde ich sagen, oder ist fast schon eine Notwendigkeit, wenn man die Chance of Closure hochhaben will. Wie gesagt, da gibt es jetzt von den moderneren und den großen Namen da auch Ausnahmen, die haben ausländische Offices, die das machen können, da ist Englisch überhaupt kein Thema. Also da sozusagen ist das jetzt nicht notwendig, aber wenn man eine Chance haben will, jetzt nicht speziell ein paar wenige targetet, wäre das Punkt 1. Also wenn man keinen hat, der das 100% abdecken kann, ist es deutlich schwieriger, würde ich behaupten.
Und wie habt ihr diese Bridge-Builder gefunden? Also wie war da euer Ansatz? Weil das ist, glaube ich, auch etwas, macht absolut Sinn, ja. Absolut egal, glaube ich, wo man in Asien ist, dass man jemanden hat, der beide Seiten an der Hand nimmt, ein wenig. Wie habt ihr die gefunden? Weil das ist ja natürlich auch eine große Vertrauensgeschichte, nicht?
Ja, das ist, wie das immer im Leben so ist, es ist wieder ganz anders gekommen, als man das gedacht hat. Ich hätte mehrere Kandidaten aus Europa, die das gemacht hätten. Ich glaube, wir waren 3 oder 4 Leute und dann ist das, ich glaube, 24 Stunden vorher vor Programmstart da im August alles kollabiert und dann haben die, mach das jetzt doch nicht mehr, ich will nicht mehr nach Korea und es war, okay, dann war so, okay, Doomsday-Szenario, du hast niemanden gerade, weil wir mit diesem Programm angefangen haben und es war klar im Prinzip, dass ich nicht die ganze Zeit vor Ort sein kann. Und immer nur einmal im Monat vor Ort bin. Und ja, und dann über einen Programmmanager von dem Programm so, ja, ich kenne da jemanden, der sucht einen Job. Wirklich 24 Stunden vorher. So, ja, okay, whatever. Es ist zu dem Zeitpunkt jetzt, ne? Dann nimmt man jetzt die Person. Und das hat sich natürlich, wie das oft im Leben so ist, ne, wenn man glaubt, jetzt ist vorbei oder jetzt funktioniert das mal gar nicht, war das der absolute goldene Glücksgriff. Der Jürgen, unser Director dort, das ist ein absoluter Spitzenmann, der ist, also sprachlich, da fängt es ja schon an, also hat in den USA gelebt und spricht perfekt Englisch, spricht perfekt Koreanisch und ist absoluter Glücksgriff gewesen und das, ja, dann haben wir, glaube ich, nur vor seinem ersten Pitch am Telefon irgendwie eine halbe Stunde gesprochen und dann hat er mich nochmal sich dann ein paar Slides angeguckt und dann musste der ein paar Stunden später das erste Mal pitchen, also es war echt, wo man denkt, das kann nicht gut gehen und es hat super funktioniert und seitdem, ja, also es ist absolut, absolut super und genauso jemanden zu finden, ja, das ist nicht leicht, aber absolut notwendig. Also ich würde relativ Energie darauf verwenden, das so zu machen, also jemanden wirklich zu finden übers Netzwerk und das kann sicherlich lange dauern, der dieses Skillset hat, also der dieses, ne, der beide Seiten versteht, der auch diese Übersetzungsleistung, also nicht die sprachliche, sondern die inhaltliche, diese Middleman-Business-Culture versteht und die richtigen Sachen weitergeben kann, die dem Startup, den bei österreichischen Startups wichtig sind oder der Firma selber wichtig sind, die andere Leute verstehen muss. Ne, viele Sachen werden nicht so ganz direkt kommuniziert, sondern hintenrum. Und genau dafür brauchst du jemanden, der dir da 100% zur Seite steht und genau weiß, so hier, ich kann das abbilden, was ihr braucht und ja, wo die Mindsets auch kompatibel sind. Das ist sicherlich mal auch ein Punkt, ne? Also wie gerade die Älteren so das Old Korea Business macht und das New Korea, die Youngsters, das ist auch nochmal relativ, da merkt man auch die Unterschiede. Klassische Management-Methoden versus so die jüngeren Leute, die das auch ein bisschen anders sehen und auch, man kann sagen, verwestlicher sind in verschiedenen Sachen. Das merkt man schon.
Mhm. Und da würde mich auch noch eine Frage interessieren. Wie fordernd ist da der koreanische VC-Markt, wenn es um die Präsenz von dir, den Gründern geht? Oder ist das ohne dies gern gesehen, dass da ein Mittelsmann sehr viel der Arbeiten macht? Also in China ist es natürlich, je nachdem, mit wem man spricht, schon ein sehr starkes Anliegen der Investoren, dass China ein strategischer Teil des Unternehmens werden wird oder bereits ist. Dahingehend ist auch eine hohe Mobilität und Präsenz vor Ort, auch von den Gründern, das um und auf. Wie schaut das in Korea aus? Wie schaut das in deinem täglichen Arbeitsfeld aus? Wie oft bist du drüben? Zurzeit ist es schwierig, das wissen wir. Aber vielleicht auch da, dass man den Startups noch was mitgeben kann, auch bei den Erwartungen, was von den Investoren kommen könnte.
Ja, also ich würde es wieder so ein bisschen wie der Sicht von gerade sehen. Also erstmal ja, das sehe ich auch sehr ähnlich. Wenn man Business dort machen will, braucht man jemanden vor Ort. So würde ich anfangen. Das heißt, wenn du dauerhaft gerade mit den großen da Enterprises Business machen willst, ist es absolut unumgänglich, da jemanden permanent zu haben. Wenn das nicht der Fall gegeben ist, dann wird das verdammt schwer, nicht unmöglich, aber dramatisch viel schwieriger. Und das würde ich übersetzen, dann man geht ja nicht nach Korea, um nur Fundraising zu betreiben. Zumindest sollte man sich das überlegen, ob das, also wenn ich nur mit dem Ziel dorthin gehe, ich targete nur koreanische VCs, kann man natürlich tun. Mag auch im Einzelfall sehr erfolgreich sein, aber ich würde tendenziell immer davon ausgehen, dass die Leute, also wenn eine Firma jetzt dort expandiert oder das als Markt annehmen möchte, dass man beide Seiten bespielt, ne? Also dass man normal Business machen möchte und wachsen möchte in dem Markt und dann parallel den VC sucht. Also wenn das der Ausgangspunkt ist, würde ich definitiv sagen, man braucht jemanden vor Ort. Also der Demand ist auch schon relativ hoch. Also dieses, ich komme da einmal im halben Jahr, kann man, das würde nicht funktionieren. Also ich bin einmal im Monat in Korea und das war jetzt pre-Corona, wäre das, glaube ich, jetzt irgendwie von 2017 bis Ende 2019 irgendwie 33 Reisen gewesen. Also für mich ist das ein bisschen ein Busfahren mittlerweile. Ja, aber wenn man das nicht macht und nicht abbilden kann, ist das schon sehr schwierig. Also es hilft sehr, wenn man regelmäßig vor Ort ist, weil das wird als Commitment wahrgenommen, dass man das hat. Und die großen Funds, glaube ich, denen ist das gar nicht so wichtig, dass es immer nur Korea ist. Ich glaube, bei den kleineren Investments, gerade weil die Markt, was die an Markt kennen, die sind sehr natürlich am Ausland interessiert, aber sie kennen halt eher Korea oder ne, sie kennen eher die Märkte und da spielt das dann umso mehr eine Rolle. Also es gibt da, glaube ich, keine ganz einfache goldene Regel für. Ich sehe das halt aus dem Gesichtspunkt, wenn man eh Business machen will, dann muss ich vor Ort sein, das ist erwartet. Und das macht doch absolut Sinn, ja, sowas in den Größenordnungen. Also das muss jeder für sich selber wissen, wie oft man da hinfährt, aber wie das halt Sinn ergibt, wie man so, ich sag mal, mit Gespräche poolt und dann für 3, 4, 5 Tage oder sowas Business-Meetings anberaumt. So machen wir das und ich denke, das funktioniert ganz, ganz okay. Jetzt mit Corona äußerst schwierig alles natürlich, aber grundsätzlich braucht man jemanden, wenn man das erfolgreich haben will. Also das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit schon sehr.
Ja, total. Mich würde noch interessieren, wo siehst du denn so Unterschiede zwischen koreanischen Startups und zum Beispiel europäischen oder amerikanischen? Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, dass ich nach meiner Einschätzung nach koreanische Startups sehr schwer tun mit der Internationalisierung. Wie waren deine Erfahrungen dazu? Auch wenn sie vielleicht große Investoren an Bord hatten, war es nicht immer so einfach, glaube ich.
Ja, würde ich ganz klar unterschreiben. Also wenn ich da mal sogar eine Hackordnung oder eine Hierarchie geben würde, so wenn man so auf Pitch-Events ist und Firmen pitchen, die Amerikaner oder Europäer sind, was die Qualität von Pitches angeht, also freigesprochen, es ist eine interessante Geschichte, was auch immer das Produkt ist, deutlich weiter vorne. Das fällt immer auf, dass die Koreaner sich, da fängt das immer an, schon sehr schwer tun, im Schnitt die Qualität von gerade den High-Performer-Startups, das so abzuliefern. Also alles, was so dieses, wie soll man das sagen, ja, also die sozusagen, was die gerade, ich würde sagen, die Amerikaner besonders gut machen, große amerikanische Startups, das sehr smooth, sehr, sehr, sehr lässige so Pitches abliefern, die Business-Geschichte, das ist rund, das ist verständlich. Und die Europäer, würde ich sagen, sind da auch im Prinzip immer gut dabei. Und die asiatischen Startups tun sich halt echt schwer. Man sieht da häufig, die haben dann Pitch-Doktoren und versuchen denen dann so ein bisschen mehr beizubringen, was, glaube ich, ein paar kulturelle Gründe hat. Ja. Da fängt schon an, ne, dass man dann schon merkt, die strugglen dann. Das hat auch mit Sprache zu tun. Ne. Das ist dann, die sind nicht, die Korean Americans ist natürlich was anderes. Die würde ich jetzt ein bisschen da exkludieren. Die sind natürlich, wenn die in Korea geboren sind, aber jetzt sozusagen, weiß ich nicht, Second Gen oder sowas in den USA mal sind, die sieht, das ist ein komplett anderer Type dann wieder. Aber die aus Korea stammenden Startups haben echt Schwierigkeiten, würde ich sagen, mit dem Punkt oder sind da halt deutlich hinterher. Ja, und Internationalisierung sieht man auch selten oder sieht man nicht so in der Form, dass jetzt die großen Startups aus Korea unbedingt Europa targeten. Ich glaube, USA wäre dann vielleicht das Nächste für viele von denen, weil die ganze Marktstruktur bei denen anders ist. Also die haben da so ein bisschen einen anderen Blick. Ne? Die europäischen, die österreichischen Startups werden sicherlich relativ zeitnah auch gucken, was ist mit den USA, Japan, Korea, so offensichtliche Kandidaten, die sich angucken würden. Und ja, die Internetwelt, ne, diese ganze die ganze Digitalwelt ist eine etwas andere in Korea. Die ganzen großen klassischen Strukturen existieren dort nicht. Deswegen ist das eigentlich ganz interessant, weil die Ökonomie im Prinzip bildet die ganzen Sachen gleich ab. Manche Sachen sind sogar, würde ich sagen, schneller und voraus gegenüber Europa. Aber was sozusagen die Marktbindung angeht, ist das, glaube ich, für die koreanischen Firmen relativ schwierig. Also die Startups, sich zu sagen, okay, ich gehe jetzt gezielt nach Österreich, ja, oder ich gehe jetzt gezielt nach Europa, UK oder US, denke ich, das wird das Erste noch sein. Aber da fehlt es häufig so an dem Schritt, ich mache das jetzt, ich verlasse meinen Safe Harbor, so der Home Market, wo ich Sprache, wo alles für mich einfacher ist. Also das ist, würde ich sagen, krasser, als das die anderen Firmen haben. Also es gibt eher Firmen, die nach Korea gehen, glaube ich, als koreanische Firmen, die ins Ausland gehen. Es sei denn, sie sind halt irgendwie Serial Entrepreneur oder sowas und die lassen da ein Big Business, so irgendwie ein Digital-Business laufen. Dann gibt es natürlich auch krasse Gegensätze natürlich davon, aber tendenziell würde ich das schon so sehen.
Ja, na, ich kann wirklich auch alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Wir holen ja auch koreanische Startups nach Österreich mit dem Go Austria-Programm und wir sehen es auch ganz stark. Neben japanischen Startups sind die koreanischen sicher die sich am wenigsten nach vorne trauen oder halt auch auf der Bühne, wenn sie pitchen müssen beim Event. Ja, sie sind einfach zurückhaltend, würde ich sagen. Und nicht, wenn man es mit einem israelischen Startup vergleicht, ist es vielleicht etwas schwierig. Oder mit Singapur-Startups, die haben wir auch immer wieder. Ja. Da ja, sieht man einfach die Unterschiede ganz
genau,
klar.
Genau, es fällt auf, ne? Man sieht
ja, die genau. Ja. Obwohl sie technologisch vielleicht weit voraus sind und wirklich eben, wir hatten auch 5G-Startups schon vor 3 Jahren, wo bei uns das noch nicht so wirklich ausgerollt war. Aber sie tun sich schwer, es zu transportieren und rüberzubringen. Aber dafür, glaube ich, steckt auch die Regierung wirklich viel Geld rein. Und hoffentlich wird das auch besser. Denn ich möchte mehr koreanische Startups sehen bei uns in Europa. Absolut. Das wäre auf jeden Fall cool. Genau. Ja, Fabian, sollen wir den Jan unsere übliche Abschlussfrage stellen?
Ja, würde ich schon denken.
Ja, wir haben ja immer unsere eine Frage, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und Fabian, die überlasse ich jetzt dir.
Jan, jetzt haben wir schon sehr viel gehört über den koreanischen VC-Markt. Wir haben auch sehr viel gehört, wie ihr das Ganze angelegt habt. Wir haben schon sehr viele Tipps gehört von dir. Trotzdem, wenn du einen persönlichen Insider- oder Erfolgstipp für europäische Startups geben könntest, was wäre das?
Wenn ich aussuchen müsste von den Möglichkeiten, was der wichtigste wäre, ja, also ich würde sagen, dass das Human Capital, also die Person, die es macht, die dahinter steht, die Verhandlungen führt, die das umsetzt am Ende des Tages, die ist das Wichtigste aus meiner Sicht, wenn man Erfolg haben will in Korea. Mhm. Wenn ich es runterbrechen würde auf nur wirklich einen Fakt, den du mich fragst, dann würde ich sagen, der. Weil wenn der fällt, ist es echt schwer.
Super, perfekt. Danke dir, Jan, für deine Zeit. Alles Gute für deine hoffentlich bald wieder stattfindenden Koreareisen. Und ja, ich hoffe, wir sehen oder hören uns bald mal wieder.
Super, ja, hat mich sehr gefreut. Ja, und viel Glück an alle österreichischen Startups in Korea. Und ja, wenn eure Hörer Fragen haben, könnt ihr uns euch gerne mal anschreiben. Vielleicht kann man dem einen oder anderen ja helfen oder connecten.
Perfekt. Vielen Dank fürs Dabeisein, Jan.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.